Du hörst den Podcast zum Lernen lernen von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bring dein Hirn zum Leuchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist dein Jens. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, und falls du neu dabei bist, dann herzlich willkommen. Und hier geht es ums Lernen, generell ums Lernen, um Lernmethoden, um Umgang mit der Schule und alles sowas. Heute ist das Thema, weil ja gerade wieder Halbjahresnoten anstehen, also die Zeugnisse werden gegeben, und garantiert gibt es eine ganze Menge, die, sagen wir mal, Sorgen mit den entsprechenden Zeugnissen haben. Ja, und denen möchte ich heute zwei Geschichten mitbringen. Und zwar die erste Geschichte, die habe ich gefunden in einem Buch, das heißt Hühnersuppe für die Seele von Jack Canfield und Mark Victor Hansen. Zwar in diesem Fall ist es die Hühnersuppe für die Seele für Jugendliche. Und ich glaube, die passt ganz gut, weil es gibt ja immer wieder Kinder, die mit einem schlechten Zeugnis zurückkommen und sagen, ich bin halt ein Versager oder ich bin nicht gut genug. Und ganz schlimm ist es, wenn tatsächlich deine Eltern auch das bestätigen. Also auch das habe ich mehrfach erlebt. Und dann ist es manchmal schwieriger oder eher wichtiger, die Eltern zu coachen als die Kinder selbst. So, und hier geht es um einen gewissen Sparky. Sparky war in schulischen Dingen eine Niete. In der 8. Klasse fiel er in jedem Fach durch. Auf der Highschool bekam er in Physik 0 Punkte. Auch in Latein, Mathematik und Englisch fiel Sparky durch, und selbst in Sport ging es ihm nicht viel anders. Obwohl er es geschafft hatte, ein Schulgolfteam auf die Beine zu stellen, verlor er prompt das einzige wichtige Spiel der Saison. Das Spiel in der Trostrunde verlor er übrigens ebenfalls. Während seiner ganzen Jugend war Sparky zurückhaltend und scheu. Er war nur deshalb nicht wirklich unbeliebt, weil sich keiner um ihn scherte. Wenn ein Klassenkamerad ihn außerhalb der Schulzeit grüßte, blickte er erstaunt auf. Niemand konnte sich vorstellen, dass er sich mit einem Mädchen verabreden würde. Sparky bat während seiner Zeit auf der Highschool kein einziges Mal, irgendein Mädchen mit ihm auszugehen. Er hatte zu viel Angst davor, zurückgewiesen zu werden. Ja, wie sagt man dazu? Sparky war ein Versager. Er selbst, seine Klassenkameraden, alle wussten es. Also lief er mit diesem Bewusstsein herum. Sparky war in seinen jungen Jahren der Ansicht, dass die Dinge schon seinen rechten Lauf oder ihren rechten Lauf nehmen würden. Und wenn nicht, fügte er sich in das, was seine unentrinnbare Mittelmäßigkeit zu sein schien. Dennoch gab es eine Sache, die Sparky am Herzen lag: Zeichnen. Er war sogar richtig stolz auf seine Zeichenkünste, wenn auch niemand sonst sie würdigte. In seinem Senior-Jahr auf der Highschool gab er dem Herausgeber des Jahrbuchs ein paar seiner Cartoons, aber sie wurden verworfen. Trotz dieses Misserfolgs war Sparky so von seiner Fähigkeit überzeugt, dass er sich entschloss, die Kunst zu seinem Beruf zu machen. Nachdem er die Highschool hinter sich gelassen hatte, bewarb er sich bei den Walt Disney Studios. Er wurde aufgefordert, einige Kostproben seiner künstlerischen Arbeit einzureichen und einen vorgegebenen Cartoon zu zeichnen. Sparky zeichnete den Cartoon sehr sorgfältig und gab sich dabei auch bei der Auswahl der anderen Zeichnungen große Mühe. Schließlich kam die Antwort von den Disney Studios. Wieder einmal war er abgelehnt worden. Erneut eine Niederlage für den Verlierer. Schließlich begann Sparky, seine eigene Autobiografie in Cartoons zu zeichnen. Er beschrieb seine Kindheit, ein kleiner Junge auf der Verliererseite, dessen Leistungen immer hinter seinen eigentlichen Fähigkeiten zurückblieben. Diese Cartoon-Figur wurde weltberühmt. Denn Sparky, jener Junge, der in der Schule keinen Erfolg hatte und dessen Arbeiten immer wieder abgelehnt wurden, war Charles Schulz. Er erfand die Comicserie Die Peanuts mit ihrem kleinen Hauptdarsteller Charlie Brown, dessen Drache niemals flog und der keinen Football richtig kicken konnte. Earl Nightingale. Tja, so ist das manchmal, wenn man sagt, immer nur auf die Zensuren schaut, oder? Und ich selber habe einmal eine Sache erlebt, und zwar die Geschichte von David. Und die ist nicht ganz roh spektakulär, aber am Ende eigentlich doch. Also David hatte schon eine Proberunde gemacht, irgendwann mal in der 9. oder 8. Klasse. Und in der 10. Klasse zum Halbjahr hatte er Geburtstag. Und damals war er Schüler bei meiner Frau und kam dann zu ihr und sagte, Frau Vogt, sagen Sie mal, ist es richtig? Ich habe gehört, wenn man 18 Jahre alt ist und 10 Jahre zur Schule gegangen ist, dann könnte man doch aufhören, oder? Und sie sagte, na ja, im Großen und Ganzen hast du schon recht, aber das wäre ja nur Quatsch. Du bist zwar kein guter Schüler, aber du schaffst ja auf jeden Fall die 10. Klasse, also das letzte halbe Jahr, mach auf jeden Fall. Na, aber ich müsste jetzt nicht, oder? Nein, du müsstest nicht, aber wir gehen mal davon aus, dass du kommst. Am nächsten Tag meldete er sich von der Schule ab. Zum großen Erstaunen meiner Frau, und sie sagte, ja, theoretisch hat er recht und wer weiß, wohin ihn das Leben treibt, aber das war halt David. Ansonsten war er hilfsbereit und war immer ein Organisator in der Schule und in der Klasse und war eigentlich so generell, kam meine Frau sehr gut mit ihm zurecht und er mit ihr. So weit, so gut, das war das, was ich wusste, weil ich weiß, wusste immer noch, also David war mir auf jeden Fall im Gedächtnis, selbst wenn der vor 20 Jahren der Schüler meiner Frau war, weil er war öfter mal im Gespräch bei uns zu Hause. Und eines schönen Tages klopft es bei mir an der Tür. Meine Frau war nicht da, die war gerade einkaufen. David stand in der Tür mit schickem Anzug. Und er wollte mal fragen, ob meine Frau da wäre, weil er soll mal guten Tag sagen. Nee, die ist jetzt gerade nicht da, aber du kannst gerne reinkommen. Und beim Reinkommen sagte er, ich bin jetzt Unternehmer. Oh, guck mal an. Dachte, naja, man weiß ja nicht, was er denn als Unternehmen bezeichnet. Ich hatte ja mittlerweile auch ein kleines Unternehmen aufgebaut mit meiner Akademie. Er sagt, ach, das interessiert mich ja doch, dein Werdegang, dann komm doch mal rein und mach eine Tasse Kaffee. Und dann fing er an zu plaudern. Übrigens, den schicken Anzug, den hatte er deswegen an, weil ich glaube, sein Bruder gerade geheiratet hatte und von der Hochzeit kam er mal schnell vorbei, weil seine Mutti gesagt hat, na du, weißt du übrigens, dass hier in dem Ort deine alte Lehrerin oder deine ehemalige Lehrerin wohnt, die Frau Vogt, sagt, und da musst du hingehen und sag mal guten Tag zu ihr, so ungefähr. Naja, gut, also er war nur da und wir unterhielten uns. Und dann sagte er so ein bisschen, wie sein Ablauf war. Natürlich hatte er die Schule verlassen und er fühlte sich auch frei. Und dann hatte er sich dann gemeldet bei der Armee und die hat ihn auch genommen, auch mit 9. Klasse Abschluss. Und dann hatte er sich also für mehrere Jahre verpflichtet und verdiente da ein ganz ordentliches Geld und hatte dann aber auch relativ schnell gemerkt, also mit Abschluss 9. Klasse kommt er da eh nicht so weit. Also muss er die 10. Klasse nachmachen und er hat das dann in der Abendschule gemacht. Finanziert über die Armee. Und als er dann aus der Armee ausgeschieden war, er hatte dort, glaube ich, auch als Rettungssanitäter gearbeitet und so, ist er dann in den Zivilberuf des Rettungssanitäters gegangen oder auf jeden Fall so ins Krankenhaus. Hatte dann am Ende für Patienten, die künstlich beatmet werden mussten, gearbeitet. Und da er schon immer ein findiger Kopf war und sich Gedanken gemacht hat, und er sagt, naja, eigentlich ist es doch aber auch sinnvoller, wenn diese Patienten zu Hause betreut werden würden. Erstens ist es für die Familie leichter, die könnten also immer mit ihnen zusammen sein. Andererseits ist es aber auch so, dass die Krankenhauskosten dann, oder jedenfalls die Kosten dafür, deutlich gesenkt würden. Aber es gab sowas noch nicht. Dann ging er zur Krankenkasse, oder zu einer Krankenkasse, sagt so, passt auf, ich habe hier, wenn ich jetzt mich hier ins Zeug lege, was halten Sie denn davon, wenn man also Patienten zu Hause künstlich beatmet? Und sagt, naja, das ist aber ziemlich aufwendig. Sagt, naja, aber wenn es so wäre und Sie müssten nur noch ein Drittel von dem bezahlen für den einzelnen Patienten, das wäre doch sicherlich in Ihrem Interesse, oder? Ja, das wäre in unserem Interesse. Also könnte ich mich jetzt darauf einlassen? Ich sagte, aber Sie werden wahrscheinlich so eine Maschine nicht kriegen und Sie müssten also mindestens zwei haben und Sie müssten gleich mit mehreren Angestellten antreten, weil sie alleine können das nicht machen. Denn die Betreuung, das wissen sie ja selber, geht über 24 Stunden. Und sie könnten demzufolge bei einem Ausfall oder so nicht reagieren und sie müssen sich selber auch erholen. Also okay, na gut, also das hat er ja verstanden. Daraufhin ging er zur Bank und sagte, hier, ich habe eine Bestätigung von der Krankenkasse, die würden also tatsächlich diese Sache finanzieren, aber ich bräuchte einen Kredit, um mir solche Lungenmaschinen, also diese künstliche Lunge, zu kaufen oder zu leasen. Und mir wäre es lieber, wenn ich zwei hätte, weil falls einer ausfällt, dann kann ich die zweite gleich anschließen. Und ja, und die haben nach einigen Zögern ihm also diesen Kredit bewilligt. Er ging dann wieder, also er war ja dann weiterhin noch angestellt als Pfleger im Krankenhaus und dann fragte er so ein paar Leute, sagte, passt mal auf, ich habe das und das vor, ihr kriegt ein bisschen mehr Geld, ihr werdet weniger Schichten haben als bisher, also ich muss euch ein bisschen was bieten, aber seid ihr dabei? Und er hatte praktisch mit der Gründung 6 Angestellte. Die hatten ihm zugesagt und das war dann auch so und dann haben sie also Patienten auch zusammengelegt, dass das sich ein bisschen besser rechnet und sich mit einem Kumpel zusammengetan. Ja, und dann am Ende war es dann also so, dass er also mittlerweile 100 Angestellte hatte. Also zu dem Zeitpunkt, als er bei mir in der Tür stand, hatte er also 100 Angestellte und einen Wahnsinnsumsatz, also von dem wir mit der Akademie nur träumen können. In der Zeit hatte er sein Abitur nachgemacht. Er überlegt gerade, Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Also wenn er schon, also wenn, dann muss es natürlich auch Hand und Fuß haben. Ne? Und eine Episode blieb mir auch noch im Hinterkopf. Und zwar, als wir uns nur unterhielten und ich staunte nur über seine Entwicklung und alles, dachte, naja, wo bist du denn jetzt eigentlich? Na, in Frankfurt am Main. Aha, alles klar. Ja, aber dann muss ich Ihnen noch was sagen, da ist doch was. Stellen Sie sich doch mal vor, ich laufe also auf der Straße und da betteln mich 2 Jugendliche an, also so 13 Jahre vielleicht, 12, 13 Jahre, und um Geld. Und sagt noch, was wollt ihr mit dem Geld? Nein, wir wollen uns eine Tüte Chips kaufen, weil wir haben heute noch nichts gegessen. Er sagt, na, das kann ja wohl nicht euer Mittagessen sein. Gibt's denn keine Kantine bei euch in der Schule? Nee, sowas gibt es nicht. So, und dann hat er die genommen und hat gesagt, so, okay, bringt mich mal zu eurem Direktor. So, nun ist der dahin gegangen und stellen Sie sich mal vor, Ihre Kinder haben mich hier angesprochen und sie hätten also hier wirklich keine Mittagsverpflegung. Ist das richtig? Ja, das ist richtig, wir haben leider kein Geld dafür. Und sagt er, so, das wird sich aber ändern und dann hat er gesagt, also ich stelle für Sie einen Koch ein, wir werden eine Küche einrichten und Ihre Kinder kriegen entsprechend Essen. So, das hatte der dann durchgezogen tatsächlich. Er hatte einen Monatsgewinn von 35.000 bis 40.000 Euro zu der Zeit. Er sagt, er weiß gar nicht, wohin damit. Und sich jeden zweiten Mal einen Porsche zu kaufen, das ist ihm auch zu blöd. Also er hat erstmal die Wohnung seiner Eltern abgezahlt und naja, alles sowas. Tja, ein Junge, Klasse 9, Abgang, mehrfach sitzen geblieben. War er ein Versager? Nun ganz bestimmt nicht. Also er war ja sowieso nicht auf den Kopf gefallen, aber er hatte einfach nicht ins System gepasst und hat aber seinen Weg gemacht. Und das ist das, was es ist. Ihr, liebe Eltern, mit eurem Kind ins Gericht geht, weil das Zeugnis nicht so gut gewesen ist. Dann seid bitte nachsichtig, sicherlich. Bestimmte Kompetenzen braucht man, lesen, schreiben, rechnen. Allgemeinwissen ist gut, dafür stehen wir ja auch. Aber nicht in jedem Fach muss jeder super toll sein. Also alles einzeln ist eigentlich die ganz, sollte aber die große Ausnahme sein. Manchmal bestimmte Berufsbereiche, wo man also den Numerus Clausus hat, das heißt also da wirklich super, super toll sein muss und fast keine Zweien gestattet werden, was aber auch totaler Blödsinn ist. Es könnte ja auch sein, dass ein Superarzt ist, der eigentlich überall Zweien und Dreien hat, aber in seinem Bereich absolute Koryphäe sein kann. Also warum muss ich dann unbedingt in, nehmen wir mal jetzt Deutsch, eine 1 plus haben, nur weil ich vielleicht eine Herztransplantation machen muss. Ja, also das eine hat mit dem anderen eigentlich gar nichts zu tun. Eventuell ein paar Kompetenzen, die sind wichtig, aber auch die, wie man an solche Sachen rangeht. Und eine Sache ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, wenn ihr also mit den Zeugnissen umgeht, bitte vergleicht niemals mit keinem. Sowohl euer Kind soll sich nicht mit anderen vergleichen, weder mit den Besseren oder gegen die Besseren oder mit den Schlechteren oder aber mit den Geschwistern untereinander oder aber, was manchmal noch viel schlimmer wäre, mit den Zeugnissen der Eltern. Also lasst das weg, vergleichen. Wenn vergleicht, dann bitte nur innerhalb der Menge Schüler, also innerhalb des, also praktisch bei sich selbst. Er kann sich selbst vergleichen und sagt, okay, ich war in der 5. Klasse so, in der 6. so, in der 7. so. Da ist eine Tendenz. Und entweder kann ich gegenrudern oder ich lasse es einfach so, wie es ist. Also alles gut, aber bitte nicht mit dem besten Schüler oder mit dem schlechtesten Schüler. Dann könnte man nämlich auch arrogant werden und sagt, ja, und der macht es ja noch viel schlimmer. Vergleichen ist nie gut. Also das gilt natürlich auch für die PISA-Studie. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch, dass eure Kinder gute Zeugnisse mitbringen, aber sie sind nicht alles. Herzlichst, euer Jens. Du hörtest den Podcast Bring dein Hirn zum Leuchten von und mit Jens Vogt. Gern lade ich dich ein, uns zu besuchen. Online findest du uns unter akademie-für-lernmethoden.de, unseren großen Online-Shop unter mindmaps-shop.de oder du kommst direkt vorbei in Fürstenwalde an der Spree in der neuen Spreestraße Nummer 2. Wir freuen uns auf dich. Dein Jens.